Ich musste mal wieder zum Betriebsarzt und der Vrind-Betriebsarzt ist Dr. Med. Marc Hanefeld aus Bremervörde. Hallo Marc.
Ja, hi Holger, grüß dich.
Du bist Allgemeinmediziner, ne? Also nicht Facharzt oder sowas, ne?
Naja, Allgemeinmedizin ist ja auch Facharzt, ne? Und ich bin auch noch Doppelfacharzt, nämlich für Anästhesie, Intensivmedizin und dann für Allgemeinmedizin, ja.
Allgemeinmediziner ist ein Facharzt? Okay.
So ist es.
Ach, was bedeutet denn dann Facharzt?
Das bedeutet Gebietsfacharzt, ne? Also böse Zungen sagen auch Teilgebietsspezialist sozusagen, ne? Also nur davon Ahnung, vom Rest nicht.
Ja, das würde aber dann doch bedeuten, dass Allgemeinmediziner die einzigen wirklichen Spezialisten sind, weil sie keine Teilgebietsspezialisten sind.
Na, zumindest die besten Ansprechpartner fürs erste Mal sozusagen oder für jeden Beratungsanlass,
ja.
Oder fast jeden. Es gibt natürlich auch chronisch kranke Patienten mit sehr speziellen Krankheiten.
Ja, okay, klar.
Aber
Parkinson einstellen wirst du jetzt nicht machen wahrscheinlich, ne?
Doch, am Anfang schon.
Oh, okay.
Also immer wenn es komplizierter wird, da braucht man halt die Gebietsspezialisten. Und das ist ja gerade die Diskussion, ja, dass wir...
Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen irritiert, weil ich dachte immer so, ja, okay, Allgemeinmedizin, also zum Hausarzt nennt man den ja klassischerweise. Da gehe ich halt hin, wenn ich irgendwie einen Schnupfen habe, weiß ich nicht, irgendwie ein komisches Gefühl im Bauch, weil der hat dann Ultraschall stehen. Aber sobald irgendwie was ist, was auch heute unser Thema ist, da gehe ich ja nicht mehr zum Hausarzt, sondern da gehe ich zum Fach. Also ich dachte, ich gehe dann... Thema heute...
Das habe ich, also ehrlich gesagt, ich habe das auch gedacht. Ich habe das auch gedacht. Ich hatte auch nie einen Hausarzt.
Nee, also du bist früher. Ja dein eigener Hausarzt, du Hund.
Nee, aber noch nicht als Jugendlicher. Also,
das stimmt, ja.
Wir hatten nie einen Hausarzt, ne? Und genau das habe ich auch gedacht, ne? Und
ja.
Unser Podcast, der so ein bisschen durch die Decke gegangen ist, zusammen war der über Erkältungen. Und das denken ja alle, dass alle wegen Erkältung gehen. Und
genau.
Das ist mein absolutes Hassthema. Ich finde das furchtbar. Ich finde anderes viel interessanter. Und das Gebiet ist von psychiatrischen und psychologischen Krankheitsbildern bis hin zu schwersten somatischen Krankheitsbildern enthält das eigentlich alles.
Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was ein Allgemeinmediziner ist. Also ich dachte halt, wie gesagt, immer, ja, der ist halt für die Zipperlein. Und wenn es blutet, dann gehst du halt zum Chirurgen oder wenn du Kopfschmerzen hast, gehst du halt zum Neurologen.
Muss erst mal einen Termin kriegen, aber okay.
Na gut, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Du musst erst mal einen Termin kriegen, den kriegst du praktisch nur noch über Doktolib. Aber ich wollte mich ja nicht beschweren, auch wenn tatsächlich meine Symptome mich dann zu Doktolib geführt haben und zu diversen Fachärzten witzigerweise, obwohl ich das vielleicht gar nicht hätte tun sollen. Thema dieser Sendung ist Kopfschmerz. Mittlerweile ist es etwas besser, auch interessant, eventuell auch psychosomatisch ein bisschen besser geworden. Ich habe wochenlang Kopfschmerzen gehabt. Und zwar immer so relativ leichte Kopfschmerzen. Mach mal Anamnese. Herr Doktor, ich habe Kopfweh. Ich habe seit Wochen Kopfweh.
Ja, dann fragt man ihn weiter. Wie fühlt sich das an? Beschreiben Sie den Kopfschmerz mal näher.
Es ist also jetzt nicht so stechend, sondern eher so ein Druck, also so ein ständiges Drücken.
Mhm.
In der vorderen Hälfte meines Schädels, so ungefähr.
Und wie lange hält das an, der Kopfschmerz? Ist der dauernd da? Oder
ist dauernd.
Ist dauernd,
ist morgens mal ein bisschen stärker und über Tag wird er schwächer.
Da bist du ja schon bei Diagnosekriterien sozusagen.
Oh,
wo geht's hin? Ne? Und was könnte es sein? Ne? Und das ist ja auch das, wenn Leute mir das schildern. Das beste Beispiel ist eigentlich Schwindel, gar nicht Kopfschmerz. Ne? Also ich habe so einen Schwindel, Herr Doktor. Da sage ich immer, okay, dann bitte fangen Sie mal an, mir das zu beschreiben, was Sie haben, ohne das Wort Schwindel zu benutzen.
Mhm.
Ja, und es gibt auch die Leute bei Kopfschmerzen, die sagen, ja, ich habe Kopfschmerzen. Und dann warten Sie, was ich sage.
Ja.
Und dann warte ich auch. Und sage, okay.
Ja.
Und dann ist erstmal eine kurze Irritation und dann wird klar, ja, ich muss ein bisschen mehr wissen sozusagen. Es kann ja, also Kopfschmerz kann so viel sein,
ja,
dass man wirklich gucken muss. Also von Zipperlein bis hin zu allerschwersten
Aneurysmen.
Ja.
Jetzt, was genau ist Kopfschmerz eigentlich? Weil das ist ja, zumindest fühlt es sich ja so an, wenn man es hat, als käme das von innen. Als würde es im Kopf drinne wehtun, was es ja meistens gar nicht tut.
Genau, also Kopfschmerzen sind erstmal Schmerzen im Bereich des Kopfs. Wenn man sie drinnen fühlt im Kopf, also im Gehirn, dann sage ich immer, das kann nicht sein, ne? Weil man kann im offenen Gehirn operieren. Das wird auch gemacht, ne? Um zu gucken, wo man weitermachen darf und wo nicht. Ne? Die Patienten müssen bestimmte Aktionen ausführen währenddessen. Ne? Und wenn sie dann damit aufhören zu sprechen zum Beispiel. Ne? Ich weiß, bei mir würde man sich manchmal wünschen, ne? Aber da wird halt dann nicht weiter operiert. Ne? Und das heißt, das Gehirn hat keine Schmerzrezeptoren. Ne? Was welcher hat, ist die Hirnhaut. Ne? Das ist meistens aber sehr schwer. Das ist auch eines der Diagnosekriterien für beispielsweise Migräne. Ne? Die Leute kommen und sagen, sagen die, sie haben Kopfschmerzen und sie sagen, ich habe Migräne.
Wenn du Migräne hättest, würdest du jetzt nicht hier sitzen.
Nee.
Würde ich dann antworten. Also.
Ja, die kommen ja nicht währenddessen, sondern sie kommen, weil sie das öfter haben und jetzt eine Lösung suchen, weil sie zu oft ausfallen oder sonstige Einschränkungen haben. Aber also das kann halt dort wehtun, an den Hirnhäuten. Das ist meistens aber schon auch wirklich ein echtes Wort. Und dann kann es natürlich auch noch wehtun an den Nebenhöhlen, da wo Schleimhäute sitzen und an der Muskulatur. Und das, was du gerade, das können die Hörer jetzt nicht sehen, weil wir keinen Videocast machen, zum Glück übrigens. Aber
stimmt, wir haben Radiogesichter.
Genau. Du hast ja gerade das so gezeigt. Und ich gucke da schon sehr drauf, wie demonstrieren eigentlich die Leute Schmerzen.
Mhm.
Das funktioniert bei Rücken auch ganz gut.
Meinst du jetzt den Nacken, also der aus dem Nacken, der kommt, den ich demonstriert
habe? Nee, vorher.
Da habe ich so meine flache Hand so vor der Stirn, also vor meiner, ich sag mal, vor meinem vorderen Schädelviertel so ein bisschen geschwenkt und gesagt, da so irgendwo ein dumpfer Druck, der da nicht hingehört. Ja.
Genau, wenigstens bist du dir dessen bewusst, muss man sagen. Und klar, das kann auch Spannungskopfschmerz sein, sogar typisch, beidseitig vorne im Stirnbereich. Und wenn man sich dann mal, jetzt kannst du bei Google gucken, ein Bild der Muskulatur des Kopfes, dann siehst du auch, dass dort die Muskeln bis da vorne ziehen. Also wir könnten unsere Stirn ja nicht hochziehen und nix. Und wenn, also so ein Spannungskopfschmerz kann bis dahin ziehen, als sogenannte Verkettung.
Ja, interessanterweise habe ich dann, als ich diese Kopfschmerzen hatte, also wirklich wochenlang, also zweieinhalb, drei Wochen, habe ich jeden Morgen und jeden Tag gedacht, da ist was nicht in Ordnung. Aber man lächelt das ja so weg, weil, wie gesagt, ich kenne auch Spannungskopfschmerz. Also das ist mir überhaupt nicht unbekannt, weil ich jetzt viel am Schreibtisch arbeite. Auch. Mhm.
Ja.
Und irgendwann hatte ich dann ein kribbelndes Taubheitsgefühl auf der linken Wange.
Mhm.
Und habe gedacht, okay, das ist mir jetzt nicht mehr geheuer. Also das mache ich nicht mit Aspirin, Ibuprofen oder sonst irgendwie was. Das muss ich mal einen Arzt angucken. Ne? Ich hatte versucht, zum Neurologen zu gehen, weil ich dachte, okay, das ist kribbelt. Kribbeln ist für Neurologen. Das ist so in meinem Kopf abgespeichert. Hab da natürlich keine Hilfe bekommen, bin dann in die Notaufnahme der Charité gegangen, habe mich fürchterlich geärgert, weil ich dachte, ich verstopfe jetzt die Notaufnahme, ja, weil die Notaufnahme ist halt für echte Notfälle.
Mhm.
Und eigentlich hätte, also bei einem Neurologen habe ich angerufen, die haben gesagt, ja, sie haben keinen Termin, keine Überweisung, da brauchen sie gar nicht zu kommen. Dann bin ich zum anderen hingefahren, weil ich dachte, okay, wenn ich da stehe, dann schickt der mich ja wohl nicht weg. Stellt sich raus, doch. Ich meine, sie haben ja keinen Termin, keine Überweisung, ja, besorgen sich mal, gehen Sie mal zum Hausarzt. Und dann dachte ich, das ist mir jetzt nicht geheuer. Ich hatte ja gedacht, der Hausarzt wäre da überhaupt nicht wirklich für zuständig, bis vor 10 Minuten ungefähr. Bin dann eben in die Notaufnahme, habe mich sehr geärgert, dass ich die Notaufnahme verstopfe. Die haben dann die übliche Triage gemacht, haben mich auch aufgenommen, haben sehr viele Tests gemacht, alles Mögliche, kein Bild gemacht vom Kopf allerdings. Meinten dann auch einfach nur, ja, ich kann jetzt hier nichts Lebensbedrohliches erkennen bei Ihnen. Holen Sie sich eine Überweisung für einen Neurologen, gehen Sie zum Neurologen, dass der das mal abklärt. Was könnte das sein, dass das so kribbelt dann auf einmal an der Seite?
Ja, das ist was, wo ich jetzt auch gesagt hätte, da muss man dann weiterverfolgen, ne? Weil letztlich, wenn es kribbelt, du zeigst gerade auf die Mitte von deinem Gesicht, linke Seite, das ist ja der Trigeminus, der Gesichtsnerv, der dann beeinträchtigt sein kann. Aber es ist wie bei der Hand. Wenn Leute Nackenschmerzen haben und sagen dann, ja, ich habe jetzt einen Bandscheibenvorfall und die ganze Hand ist taub. Die ganze Hand ist taub. Und zwar immer nur kurz oder nachts oder zu bestimmten Haltungen und dann ist es wieder weg. Da muss man ja sagen, kann ja nicht sein. Ne? Ich bin jetzt mal absichtlich bei der Hand, weil das so ein schönes Beispiel ist. Und dann gehen wir gleich zum Kopf wieder zurück. Aber das sind 3 Etagen auf der Halswirbelsäule. C6, C7, C8. C6 ist Daumen und Zeigefinger, C7 ist der Mittelfinger, C8 sind die beiden anderen. Deswegen, wenn von mir jemand was will in der Praxis und ich sage zu meiner Mitarbeiterin,
C7.
Also Doppel C7, dann wissen sie, dass sie mich da nicht mehr ansprechen müssen drauf. Versteht auch sonst keiner, deswegen ist es super, auch immer noch. Ja, es ist aber so ein geflügeltes Wort bei uns. Ne? Und wenn man jetzt sich vorstellt, im Falle der Hand oder der Halswirbelsäule, wenn man jetzt zeitweise, ich sag mal für ein paar Stunden dort, also die ganze Hand taub hat oder nachts, dann müssten ja, und zeitweise nicht, und das geht alles wieder komplett weg, dann müssten zeitgleich 3 Bandscheibenfächer auf die Nerven drücken, die dazu gehören. Und dort draufdrücken, auf die Teilbereiche, die Sensibilität gewährleisten und dann zwischendurch auch wieder verschwinden. Das ist ja ziemlich unrealistisch. Und daher ist das bei der Hand, nochmal als Beispiel, häufig so, dass die Muskulatur, also unser Trapezmuskel, der vom Hals so zur Schulter zieht, das zieht der Armplexus durch, also das Nervengeflecht zum Arm. Und der wird, wenn die Halswirbelsäule blockiert ist, wird der angespannt. Eine Blockierung muss man vielleicht auch erklären, wenn man von Spannungskopfschmerz spricht. Ein Gelenk ist im Alarmzustand, unberechtigterweise, weil gar keine Einwirkung da war, die das rechtfertigt und aktiviert die Muskeln, die daran angeschlossen sind, über die Gelenkkapsel als Fühlkörper. Wenn wir das nicht hätten als Mechanismus, würden wir ständig zusammenklappen bei jeder Bewegung. Ja, also das unsere Gelenke müssen etwas spüren und die Muskeln entsprechend adäquat aktivieren. Sonst könnten wir uns nicht vernünftig bewegen. Das ist eine Grundfunktion des Körpers. Und wenn die so ein bisschen in Alarmstimmung kommt, ohne dass es irgendwie einen Grund dafür gibt, oder bei der Halswirbelsäule, du nickst vom Fernseher kurz ein, der Hals fällt nach vorne, sowas, also Mini-Geschichten, dann hast du eine Blockierung. Und eine Blockierung ist nichts anderes als ein Gelenk im Alarmzustand mit Aktivierung der Muskulatur. Und bei der Halswirbelsäule zum Arm hinziehen, da zieht halt dann das Nervengeflecht hin und das wird dann halt irritiert. Und bei dir kann es halt eben sein, dass, das ist auch das Wahrscheinlichste, dass einfach ein Gesichtsmuskel durch die Blockierung im HWS-Bereich und durch Verkettung den Nerv auch irritiert, der da hinzieht. Aber wir sprechen ja immer, also wenn wir Patienten was erzählen, dann rede ich über Red Flags oder ich rede da nicht drüber, sondern ich habe die im Kopf. Könnte das was Schlimmes sein? Und das wäre natürlich schon so, dass Druck auf den Hirnnervbereich existiert, der dieses Gebiet versorgt. Und das heißt, da müsste man irgendwas abklären. Dann ist ein MRT zum Beispiel sinnvoll, um das auszuschließen, dass dann Tumor ist oder sonstiger Druck.
Ich habe dann irgendwie zwischendurch, also ich habe dann tatsächlich zufälligerweise wirklich innerhalb weniger Tage einen Termin beim Neurologen bekommen. Mhm. Der hat dann so sein Ballett gemacht mit mir. Also hier, drehen Sie mal da, schlagen Sie mal, stehen Sie mal auf einem Bein und sowas. Mhm. Sagt dann auch, okay, das sieht nicht so aus, als hätten Sie irgendein Problem im Kopf. Ja. Wir machen trotzdem mal ein Bild, weil nachgucken kostet nichts. Hab dann auch ein MRT machen lassen. Mittlerweile kriegt man die Daten ja dann irgendwo in so einem Repository hinterlegt, kann sich das dann angucken, konnte man in meinen Kopf gucken. Also in diese Schnittaufnahmen, die man dann hat. Und
ach, das, war was drin?
Ja, war was drin.
Also Organnachweis als Hauptdiagnose sozusagen.
Genau. Jetzt habe ich es auch verstanden. Das Schlimme ist ja, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wenn ich so ein MRT sehe, ich sehe ja nur helle Flächen, dunkle Flächen, Formen und man klickt mich da so durch und denkt halt, oh Gott, da ist eine dunkle Fläche neben einer hellen Fläche. Was ist das Gute? Was ist das Schlechte? So, ein paar Tage später habe ich dann festgestellt, es gibt auch noch einen Befund, den man sich durchlesen kann. Das habe ich gemacht, habe dann die einzelnen Punkte des Befundes tatsächlich in eine KI geworfen. Mhm. Hab der aber gesagt, meine Mutter hätte folgende, also habe nicht den kompletten Befund genommen, sondern jeden einzelnen Punkt nur des Befundes. Mhm. Habe immer der KI gesagt, meine Mutter hat das und das, was bedeutet das? Und beim nächsten Ding, nächste KI, habe ich gefragt, mein Vater hat das und das, was bedeutet das? Damit bloß keine Rückschlüsse auf meinen Kopf zu ziehen sind. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Ist unauffällig. So. Mhm. Irgendwie eine kleine Zyste irgendwo gefunden, aber da sagte das Ding auch, ja, das ist normal, wenn man zum Beispiel Bluthochdruck hat, was ich habe. So. Und danach, nachdem ich diesen Befund mir durchgelesen und interpretiert haben lasse, ist es ein bisschen besser geworden. Mhm. Daraus schließe ich, dass es ein Spannungsschmerz ist, weil ich auf einmal ein bisschen entspannter war. Weil wenn du natürlich über Wochen so einen Schmerz hast, auch wenn du es selber nicht merkst, du verkrampfst darüber natürlich, auf einer Mikroebene, irgendwie bist du halt angespannter und davon wird es mit Sicherheit nicht besser. Und ich habe mittlerweile den Verdacht, dass ich nachts entweder knirsche oder kaue oder irgendwas mache, weil ich bilde mir tatsächlich ein, dass ich in meinen Kiefermuskeln einen leichten Druck spüre. So. Kann das sein, dass letztendlich dann im Extremfall damals dann für dieses kribbelnde Gefühl auf meiner Wange oder in meiner Wange geführt hat?
Ja, möglich. Das ist durchaus denkbar. Also wenn du sagst Wange und hast da hingezeigt, weiß ich ja noch lange nicht, ob das der Nerv ist oder nur ich meine, zufällig liegt der Bereich halt auch genau unter deinem Kaumuskel. Ne? Und der Kaumuskel ist sowieso der bezogen, also relativ zur Größe, der stärkste Muskel des Körpers. Also möchte man auch nicht, dass sich ein Mensch in einen selbst verbeißt. Und es gehört auch sowieso mikrobiologisch zu den schlechtesten Dingen, die einem passieren können. Aber ja, das ist ein kräftiger Muskel und wenn man viel Druck hat oder nachts verspannt ist, dann ist das häufig so, dass man dann darauf rumkaut und sich die Zähne kaputt macht. Diese Leute haben oft eine Aufbissschiene.
Ich habe mir den Unterkiefer, die Schneidzähne im Unterkiefer, habe ich mir runtergeknirscht über die Jahre. Ja, ja. Und das hat aber dann irgendwann aufgehört. Also ich habe irgendwann aufgehört zu knirschen, keine Ahnung warum.
Ja, aber dann hast du da wahrscheinlich so ein bisschen Tendenz zu einer Spannung und die ist durchaus abhängig von der psychologischen Gesamtlage und daher auch immer ein bisschen variabel. Und es gibt auch das Phänomen, dass wenn Leute Rückenschmerzen haben, das kennt viele sicherlich auch, dass du im Lendenwirbelsäulenbereich Probleme hast, plötzlich im Brustwirbelsäulenbereich, plötzlich in der Halswirbelsäule, weil immer ein Segment nicht gut funktioniert. Dann gibt es ein Bewegungsmuster, woran man nicht gewöhnt ist. Angrenzende Muskeln werden anders belastet als das, wofür sie gebaut sind. Und dann machen die auch dicht. Und das oberste Kompensationsniveau dessen liegt halt unterhalb unserer Jochbeine, genau dort. Und wenn man also zum Beispiel Rückenprobleme hat, kann das auch durchaus sein, dass man dort massiv ein Problem hat. Und da gibt es ja so muskuläre Techniken, mit denen man arbeiten kann. Die sind auch sehr, sehr, sehr unangenehm. Aber die sind, mit denen kann man diesen Muskel wieder auflösen. Wenn man dann auch noch das Bewegungsmuster nebenher verbessert, kommt es dann auch nicht wieder. Und diese Beschwerden können sogar einen Tinnitus verursachen.
Wow. Mhm. Ich habe, wo du das gerade sagst, also psychologische Verfasstheit ist die eine Sache. Diese Kopfschmerzen haben angefangen, ungefähr, nicht länger als 2 Wochen nach meinem Umzug. Und mit diesem Umzug einher, ich bin total entspannt eigentlich. Also ich fühle mich in meiner neuen Wohnung besser als in meiner alten Wohnung. Ich schlafe in meiner neuen Wohnung dramatisch besser als in meiner alten Wohnung. Ich habe aber auch eine neue Matratze. Mhm. Kann das sein, dass meine neue Matratze nachts in einer solchen Weise auf meine Muskulatur wirkt, wie meine Muskulatur das überhaupt nicht mehr gewohnt ist, weil ich 10 Jahre lang auf der anderen Matratze gelegen habe oder wie lange auch immer? Und das jetzt irgendwie für so ein bisschen Unordnung sorgt und sich erst wieder eingrooven muss?
Das ist auf jeden Fall denkbar, ne? Aber es ist erstens so, dass man das multifaktoriell ist, ne? Als allererstes. Und dann bist du umgezogen, da wirst du sicherlich auch die eine oder andere Belastung gehabt haben, die du nicht gewöhnt warst, wo sich dann auch eine Reaktion bildet im Körper.
Obwohl, das habe ich einen Dienstleister machen lassen, ne? Also,
na, du wirst aber durchaus auch irgendwas wirst du gemacht haben.
Ja, auf die Leiter gestiegen, den ganzen Kram angebohrt und ja, alles Mögliche halt.
Über Kopfarbeiten, ja. Zwangshaltung, ja, genau. Ja. Bla bla. Ne? Also da ist sehr viel denkbar, ne? Dann die Matratze. Und es ist auch so, auch wenn es gute Lebensereignisse gibt, es bedeutet Stress, also und zwar auch positiven Stress. Und wir haben auch psychosomatische Krankheitsbilder, die sich einstellen, wenn man sehr, sehr positiv besetzte Lebensereignisse hat, wo alle sagen drumherum, was willst du eigentlich? Aber das hat halt durchaus auch einen Einfluss auf uns, der Beschwerden verursachen könnte.
Entlastungsarthrose. Was kann ich tun? Ich habe auch jetzt das Gefühl, als wäre meine Kaumuskulatur ein wenig angespannt, und zwar die ganze Zeit. Was kann ich da machen?
Also man kann das physiotherapeutisch behandeln. Das Problem ist, wenn du damit jetzt zum Hausarzt gehst, wir sind häufig die ersten Ansprechpartner für Physiotherapie. Mhm. Weil die Patienten haben das gleiche Problem wie du. Die kriegen keine Gebietsfacharzttermine. Mhm. Und du bist ja in Berlin, da geht das noch. Hier bei uns auf dem Land, schwierig. Ne? Deswegen müssen wir auch als Hausärztinnen und Hausärzte sehr viel mehr auch gebietsfachärztliche Therapie beginnen und koordinieren und so weiter als in der Stadt. Deswegen ist in Berlin auch, da ist hausärztliche Tätigkeit oftmals ein bisschen anders, wegen des Überangebots an fachärztlicher Kompetenz und Kapazität. Und da ist das Bild von Berlinern auch häufig ein bisschen verschoben bezüglich Hausärzten. Und auch bei anderen Großstädten und Ballungsräumen ist es auch so.
Mit anderen Worten, von der Situation der Patienten und Patientinnen, die tatsächlich zu einem Facharzt müssen, auf dem Land haben wir Städter nicht die leiseste Ahnung.
Richtig, ja. Okay. Also das ist völlig anders.
Okay, verstehe.
Aber dafür machen wir Hausärzte und Hausärztinnen sehr viel, muss man sagen. Und bei dieser Geschichte mit der Physiotherapie ist es halt so, das ist erstmal auch begrenzt. Also auch hier auf dem Land ist es teilweise, dauert es 4 bis 6 Wochen Minimum, bis man überhaupt einen Termin bekommt.
Ja, das habe ich gemerkt, als ich eine Physiotherapie für meine pflegebedürftige Mutter gesucht habe. Ja.
Aber mit Hausbesuch wahrscheinlich auch noch, dann ist es noch schwerer.
Das war's.
Und Wir Hausärztinnen und Hausärzte werden also sehr viel konfrontiert mit der Frage. Und wir sind gleichzeitig, auch wenn dieser Bedarf da ist, eben auch unter Umständen regresspflichtig. Das heißt, man wird sich immer überlegen müssen, macht man es nicht, wo ist es vernünftig, wo nicht. Und da müssen wir alle unseren Weg finden. Ich bin so ein bisschen Bewegungsapparatologie spezialisiert, ne? Chirotherapie, manuelle Medizin und damit auch diagnostisch relativ fit und kann auch durchaus auch mal helfen in bestimmten Situationen und es einschätzen. Da habe ich nicht so ein Problem, aber viele eben schon. Und da kann ich nur einen Tipp geben, wenn man jetzt das hat, was du hast, also und das ist wirklich der Kaumuskel, dann geht man zum Zahnarzt Und der Zahnarzt darf auch Physiotherapie aufschreiben. Und das eben für die CMD, ne? Kraniomandibuläre Dystonie. Mhm. Ja, also das heißt also ein Missverhältnis zwischen der Muskelanspannung und Entspannung, genau in diesem Kieferbereich. Und er kann das auch diagnostizieren, weil er das Schleifmuster an den Zähnen auch beurteilen kann. Das kann ich gar nicht. Ne? Ich kann höchstens sagen, ob deine Zähne, ob ich die ästhetisch finde oder nicht. Ne? Aber alles andere weiß ich nicht. Oder ob die desolat sind und du da unbedingt behandelt werden musst, weil das ja auch Folgekrankheiten machen kann. Ne? Aber das kann der Zahnarzt aufschreiben und das geschieht auch.
Gibt es die Möglichkeit, das medikamentös irgendwie in den Griff zu kriegen? Ich erinnere mich hier vor Jahren mal, Hexenschuss, also irgendwas, wirklich fürchterlich, Schmerz in der Lendenwirbelsäule, konnte nur gebückt gehen und so. Und meine Frau, die hatte nach einem Fahrradunfall Schmerztabletten gekriegt, die hießen Etoricoxib, ein Cox-2-Hämmer. Das habe ich mir gemerkt. Davon hat die mir eine in die Hand gedrückt, beziehungsweise in den Mund gedrückt, hat gesagt, das ist gut. Und das Zeug hat gemacht, dass ich hätte danach keine Maschine mehr bedienen dürfen, weil ich komplett matschig geworden bin. Also ich hatte das Gefühl, dass meine komplette Muskulatur sich einmal entspannt. Wäre das eine Möglichkeit zu sagen, okay, nimm mal diese Tablette, damit du die nächsten, 12 Stunden oder die nächste Nacht mal so durchentspannt bist? Oder setzt dann irgendwann meine Atmung aus?
Nein, also Etoricoxib ist ja auch nichts anderes als Ibuprofen eigentlich. Ach. Also ein COX-2-Hämmer wirkt nur ein bisschen spezifischer auf die entsprechenden Rezeptoren und auf den Stoffwechsel dort, für den Schmerzstoffwechsel. Mhm.
Aber ich fand das schon bizarr, wie matschig ich davon geworden bin. Also nicht geistig, sondern tatsächlich körperlich.
Ja, das hört man immer wieder. So richtig erklären kann man es nicht. Ne? Vielleicht ist das so eine Endorphinausschüttung, wenn der Schmerz weg ist. Ist rein von mir spekuliert, ne? Also frei assoziiert. Habe ich noch nie was drüber gelesen oder sowas. Aber ich höre das immer mal, dass Leute sagen, sie werden high. Auch von Novalgin zum Beispiel.
Oh ja, Novalgin darfst du mir nicht geben, kriege ich einen Laberflash von.
Was soll ich dazu jetzt sagen?
Wir könnten mal, die nächste Sendung machen wir beide mal auf Novalgin und Bier.
Ja, oder Wein. Ne? Du machst doch so einen Wein-Podcast und ja, dann schickst du mir eine Kiste und wir machen davon eine Platte.
Genau, ich schicke dir eine Kiste Wein, du schickst mir eine Kiste Novalgin und dann machen wir eine Sendung.
Genau. Deal. Hoffentlich hört die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität nicht mit. Ne? Ja, also ich kann mir das vorstellen, also dass man, wenn man den Schmerz wirklich weg hat und dass dieses Medikament wirkt bei manchen Menschen und bei bestimmten Situationen eben wirklich sehr durchgreifend. Ne? Wirkt ja auch 24 Stunden, nimmt man ja nur einmal am Tag. Ne? Es gibt auch noch andere Dinge wie Naproxen, das benutze ich sehr viel, ne? Voltaren, das ist also Diclofenac oder Ibuprofen und so weiter. Und dann ergibt sich der muskelentlastende oder entspannende Effekt, ergibt sich darüber, dass der Schmerz nachlässt, die Einwirkung auf die zentrale Wahrnehmung reduziert wird und darüber dann diese reflexartige Muskelanspannung reduziert wird. Also so würde man sich das erklären können, vereinfacht gesagt.
Das heißt, es wäre eine gute Idee, abends mir eine Ibuprofen reinzuschmeißen zum Schlafen gehen?
Ja, ich weiß nicht genau. Also klar kann man das mal machen, wenn man das akut hat. Wenn man das länger hat, ist es erstens so, da musst du ein Pantoprazol noch dazu nehmen oder sowas, ne, wegen des Magens. Und dann ist es auch so, auch in jedem Alter ist Ibuprofen nierenschädlich. Ne, und also alle diese Medikamente, man sollte uns Ärzten wird ja immer gesagt, aus der Schwurbler-Sicht, so, ihr wollt ja nur Medikamente verschreiben und so weiter. Ne. Also ich sag, jede Pille, die man nicht nehmen muss, ist eine gute Pille. Und das ist bei Ibuprofen auch wahr. Und ich glaube, klar kann man das mal machen, also wenn man eine akute Situation hat, aber wenn man dazu neigt, was du hast, dann ist wahrscheinlich die Statikstörung so chronifiziert, dass du das mit ein paar Tabletten Ibu und ein paar Tagen nicht hinbekommst. Sondern da muss man arbeiten an der Muskelspannung, da muss man vielleicht auch mal Muskelspannung in der Verkettung lösen, da muss man vielleicht auch mal an der Körperstatik arbeiten, also welche Partien trainierst du, ne? Zum Beispiel die Schultern, dass die mehr zurückkommen, ne? Und dadurch die Halswirbelsäule aufgerichtet wird, die Last auf die Halswirbelsäule reduziert wird. Ne? Wir haben 5 Kilo Kopf da drauf, der balanciert auf einer Größe von, ich weiß nicht, 2 Zentimetern oder sowas hinten, ne? Zwischen Halswirbelsäule und Kopf. Und es gibt so einen, also für Handy-Gucker gibt es so eine Grafik, ich weiß nicht, ob ich die irgendwo finden kann, dann schicke ich sie dir mal. 5 Kilo, so wenn man aufrecht ist, 10 Kilo, wenn man so leicht nach vorne ist und wenn man so richtig runterguckt, aufs Handy runter, wie so viele in der Straßenbahn in Berlin. 30 Kilogramm auf diesem Verknüpfungspunkt oder dem Gelenk am Kopf. Und
Da brauchst du eine ordentliche Muskulatur, um das zu halten, ja.
Richtig, die brauchst du nicht trainieren. Unsere Halsmuskulatur macht das ständig. Also die aufbauen bringt nichts, aber die, also praktisch den Schulterbereich hin, den Schultergürtel und hinten die Brustwirbelsäulenmuskulatur, dass die Schulter besser zusammenkommen und sowas. Das verbessert die Statik und das kann dann den Stress in deinem Kieferbereich reduzieren und damit dann auch die Muskelspannung.
Genau, und das ist dann wieder so eine Kaskade von, dann reduziert sie Muskelspannung. Ich bin nicht mehr so verkrampft, weil ich denke, ich habe was. Das entspannt mich wieder. Das hängt ja dann am Ende, irgendwie alles miteinander zusammen.
Ja, genau, es ist ein System.
Es ist ein System.
Es kann sein, dass deine Beschwerden am Fuß angefangen haben, dass sich das hochgearbeitet hat.
Ich erinnere mich dran, ich hatte mal fürchterliche Schmerzen im Steißbein. Mhm. Und dachte, was zum Teufel ist das denn jetzt? Mhm. Und bin auch, ich weiß gar nicht mehr, bei welchen Ärzten, ich glaube, Orthopäde war das damals. Mhm. Die guckten auch mal hier, sagt er, ja, pass auf, das Problem, sehe ich direkt, was du für ein Problem hast. Du sitzt viel am Schreibtisch, das heißt, du sitzt nach vorne gebeugt, hast die Schultern nach vorne zusammengedrückt. Das führt dazu, dass hinten dein, also wie du eben gesagt hast, dass deine Schultern nicht nach hinten gezogen werden, dass das alles nicht aufgerichtet wird. Und das strahlt in einen Nervenknoten, der im Steißbein ist und der dann schmerzt. Da bin ich ja auch zur Physiotherapeutin gegangen. Die hat mir eine völlig simple Übung mit so einem Theraband gezeigt. Mhm. Ja, mach jeden Morgen, jeden Abend das hier 10-mal. Also das ist im Sitzen einfach auseinanderziehen. Keine 3 Tage war das Problem gelöst.
Genau, also es hängt zusammen. Ja, jetzt würden ja manche sagen, das ist dann ganzheitlich. Ne? Das ist das ganz böse Wort aus meiner Sicht, weil das ist
Quatsch.
Das ist die Eingangspforte zur Schwurbelei schlechthin.
Ja, ganzheitlich ist der Tod.
Es gibt einfach Dinge, die hängen zusammen. Und zwar einfach ganz klar aus ganz klaren physiologischen Ursachen. Und an denen kann man arbeiten. Das machen die Physios. Diese Steißbeingeschichte kann man auch, wenn man die Kreuzdarmbeingelenke behandelt. Ne? Also wir Chirotherapeuten würden auch mal manipulieren, wenn das akut ist. Die Physiotherapeuten arbeiten eher muskulär, aber am Ende wirkt sich das auch wiederum auf die Kette zwischen Gelenken und Muskeln aus. Sodass dann am Ende dieser Feedback-Mechanismus wieder reguliert wird. Und wir müssen daran eben mithelfen, indem wir uns, also wie du es gemacht hast, eben auftrainieren, indem wir unserem Körper oder unserem Gehirn auch wieder ein anderes Verständnis dafür mitgeben, was ist eigentlich eine normale Haltung und wie ist mein Bewegungsmuster eigentlich. Und damit kann man viel erreichen.
Du siehst mich übrigens die ganze Zeit kippeln. Das liegt daran, dass ich mir so einen Kippelhocker gekauft habe. Und seitdem habe ich keine Probleme mehr in der Lendenwirbelsäule, wenn ich eine Sendung aufgezeichnet habe.
Ja, ich habe gedacht, du hast ADHS, ich wollte schon
Tabletten. Das habe ich auch. Das habe ich auch, aber das ist nicht der Grund. Es passte nur gerade so, weil ich selbst gerade mein Bild sah hier in diesem Service, mit dem wir uns verbunden haben. Das heißt, die beste Kopfschmerzprävention ist eine gute Körperstatik.
Zumindest, wenn es Spannungskopfschmerz ist. Ja, wir haben jetzt nur über das Thema Spannungskopfschmerz gesprochen. Und es gibt ja auch ganz andere Formen von Kopfschmerz, die ganz anders gelagert sind. Also Nebenhöhlen muss man drüber nachdenken als Allgemeinmediziner. Ne? Und das passiert auch, dass man dann eine programmierte Diagnostik macht und sagt, okay, dann macht man erstmal eine Bildgebung in irgendeiner Form von den Nebenhöhlen oder schickt zum HNO-Arzt, wenn man einen Termin bekommt. Dann gibt's, ich habe auch schon immer mal Leute gehabt, die haben, dann habe ich dann einfach gesagt, bitte gehen Sie mal zum Optiker. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, so wie die das sagen. Und dann haben die neue Brille gekriegt, war es auch weg. Das sowas gibt es auch immer mal wieder. Ne? Wenn man nicht richtig gucken kann, ist das auch anstrengend. Und dann gibt es das große Themenfeld der Migräne, ne, wo es wirklich kompliziert wird.
Was auch ein komplett anderer Schmerz ist. Also ich hatte das in meinem Leben 3 oder 4 Mal. Also ich weiß nicht, ob es Migräne war, aber die Menschen, die ich kenne, die mir beschreiben, also die Migränepatienten sind und die mir beschreiben, wie das ist, das hatte ich exakt so. Also das ist auch ein Schmerz im Kopf dann tatsächlich. Der ist mit nichts zu vergleichen gewesen. Also das
ist schlimm, ja.
Da
ist aber so, wenn du das so sagst, kann man wahrscheinlich sagen, du hast die Diagnose nicht trotzdem. Das ist migräneartiger Schmerz, das kann vorkommen. Aber wenn man das Diagnosekriterium oder die Kriterien für Migräne nimmt, dann brauchst du mindestens 5 Episoden in deinem Leben.
Nee, die hatte ich in meinem Leben nicht.
Siehst du?
Das waren 3 oder 4. Also
du kannst das trotzdem haben. Und das ist für die Leute auch schwer, also für die Migräniker. Also nur weil jemand Migräne hat als Diagnose, heißt das nicht, dass jeder Kopfschmerz bei dem Migräne ist. Der kann ja genauso eine Stirnhöhlenentzündung haben, der kann genauso ein Augenproblem haben und genauso auch Spannungskopfschmerz. Und Migräne, wir haben es gerade gesagt, das Gehirn tut nicht weh, fühlt sich aber so an.
Ja, es fühlt sich wirklich an, als hätte da irgendjemand Strom angelegt.
Ja.
Es ist auch optisch. Also das hat auch einen optischen Effekt. Oder, ja, genau. Ich bin da total fasziniert von. Also das, was irgendwie auch ein bisschen krank ist wahrscheinlich, dass ich, ja, ich sag mal, so eine Pseudo- oder vulgärwissenschaftliche Faszination darüber entwickle, dass ich nicht richtig gucken konnte.
Ja, also, das ist so. Und warum ist das so? Das ist eine Entzündungsreaktion der Gefäße. Also und zwar der Gefäße im Gehirnbereich und die von deinen Augen, die zweigen ja auch bloß von einem Gehirngefäß ab. Also von der inneren Halsschlagader sozusagen. Und wenn die jetzt eine Entzündungsreaktion zeigen, was machen die? Die ziehen sich zusammen. Und das macht erstmal einen Funktionsverlust. Und diese Funktionsverluste machen sich manchmal als neurologische Ausfälle bemerkbar. Ne? Und das ist häufig, sind das Sehstörungen. Und zum Beispiel auch Schwindel, Gefühlsstörungen, bis hin zu Lähmungen.
Ja, soweit war es glücklicherweise nicht.
Schwindel, Ohrgeräusche, sowas in der Richtung. Und die, das, dann haben die Leute aber noch keine Schmerzen. Das nennen wir Aura.
Das ist die Aura.
Das ist die Aura.
Okay.
Das ist nicht das, wenn ich dich nachts in Berlin treffe zufällig und
ich komisch leuchte.
Was ist da? Genau.
So ist ich es. Komisch leuchte, weil du wieder zu
oder du viel. Oder du bekommst Angst, weil du sagst, was ist das denn hier für eine dunkle Gestalt, die mir da entgegenkommt. Also, das ist die Aura bei der Migräne. Und dann kommt der Schmerz und das ist dann die Reaktion der Gefäße, dass sie nach diesem Zusammenziehen irgendwann sagen, so wisst ihr was, Leute, ohne mich, ich lass jetzt los. Und dann gehen die Gefäße auf. Und die Folge ist eine verstärkte Durchblutung. Und das schmerzt dann, und zwar auch nicht im Kopf oder im Gehirn, sondern an den Hirnhäuten. Das ist das, wo man, also natürlich Haut, Schädel, da muss man erstmal durch. Und durch die Hirnhäute, wenn man da durch ist, kann man frei operieren. Also jetzt zum Beispiel zur Neurochirurgie, was wir gerade gesagt haben. Also die Hirnhäute sind das, was dann wehtut.
Was ich da auch so faszinierend dran fand, also diese vermutlich migräneartigen Schmerzen, die ich hatte, das war gefühlt im ganzen Kopf.
Das ist halt das Schwierige, ne? Das ist eher so, dass es einseitig ist, muss aber nicht. Aber es gibt eine ganze Reihe von Kriterien. Also zum Beispiel, diese Attacken sind 4 bis 72 Stunden. Ne? Also nicht, wenn es eine Stunde ist, ist eher keine Migräne. Wenn es über 3 Tage ist, eben auch nicht. Ne? Und eher halbseitig, eher pulsierend. Mindestens mäßig bis stark. Verstärkung durch körperliche Aktivitäten, also Bücken, Treppensteigen und so weiter. Mit Übelkeit, Licht- und Geräuschempfindlichkeit. Und dann daraus entwickelt man so einen Score. Je mehr von diesen Punkten erfüllt wird, umso wahrscheinlicher ist dann die Migräne. Und daher ist auch die Behandlung oft ein bisschen anders bei der Migräne. Wenn man sich diesen Mechanismus vorstellt, wie der Schmerz entsteht, kann man sich ja vorstellen, ja gut, okay, wenn man die Gefäße zusammenzieht, hört der Schmerz auf. Ne? Und dagegen gibt es ganz alte Medikamente, die sehr nebenwirkungsreich waren. Ergotamin war das. Und ganz schwierig, also weil das auch bei Herzerkrankungen kontraindiziert ist. Und wir sind ja eine alternde Gesellschaft. Da kannst du nicht einfach solche Medikamente flächendeckend anwenden. Und auch nicht jeden, für den es in Frage kommt, ja, was weiß ich, durchs Herzkatheter ziehen oder so, um auszuschließen, dass da was ist. Und mittlerweile gibt es da andere Medikamente, die sogenannten Triptane. Und diese Migränepatienten, die müssen auch bei jedem, oder die müssen es am Anfang lernen, mit Hilfe von so Checklisten zu gucken, wie viele Punkte habe ich denn jetzt von diesen Kriterien erfüllt, und um zu sagen, alles klar, das ist jetzt ein Migräneanfall und jetzt nehme ich einen Triptan. Und übrigens nicht, wenn die Aura da ist, weil man kann es verstehen, menschlich, ne, wenn man sagt, oh, jetzt kommt die Aura, ich weiß, was jetzt gleich passiert und das ist richtig schlimm. Jetzt nehme ich schon mal das Triptan. Schlechte Idee, ne, weil ein Medikament, was die Gefäße zusammenzieht, bei zusammengezogenen Gefäßen,
oh, ja,
kann kritisch die Durchblutung vermindern, dadurch im schlimmsten Fall und sicherlich als Rarität, aber ich kenne zufällig einen Fall in meinem Umfeld. Und zwar ein Kommilitone von mir im Studium, der hat das genau das gemacht, hat einen Schlaganfall bekommen, hatte danach eine Feinmotorikstörung der Hand, und zwar seiner dominanten Hand. Und sein Berufswunsch vorher war gewesen, Handchirurg. Sein Berufswunsch danach, sag ich mal, ist einfach woanders, zwangsläufig. Also das muss man schon beachten. Aber dann wirkt das schon sehr, sehr gut.
So, wenn ich dann, also tatsächlich habe ich dann nach meinem letzten migräneartigen Kopfschmerz, das war auch tatsächlich, das hat auch lange gedauert, also bestimmt 24 Stunden, bin ich dann wirklich in die Apotheke gegangen, habe gesagt, geben Sie mir eine Packung Triptane, einfach nur zum Weglegen, falls das nochmal passiert, damit ich das irgendwie abschalten kann rechtzeitig.
Und haben Sie das gemacht?
Das haben die gemacht, ja, das verkaufen diese over-the-counter.
Ach, jetzt Triptane? Oh, das wusste ich nicht, also ich dachte, das sei verschreibungspflichtig.
Nee. Das kriegst du einfach so aus der Apotheke. Oder vielleicht ist das auch irgendwas, irgendein Fake. Weiß ich jetzt auch nicht.
Triptane D10 wahrscheinlich oder sowas.
Imbecilium D100. So, ich sollte mir also, das habe ich richtig verstanden, ich sollte mir also nicht das einwerfen, wenn ich denke, ich kriege hier gerade Migräne, sondern ich sollte das abklopfen über eine Checkliste, die ich irgendwo im Netz dann auch finde.
Ja, und erst wenn der Schmerz da ist, also wenn man weiß, das ist eine Migräne, irgendwann weißt du es auch, wenn du die ein, zweimal gemacht hast, dann weißt du, alles klar, das sind die Kriterien, es ist alles erfüllt, dann machst du es, ne, und dann kann auch nichts mehr passieren. Diese Reaktion der Gefäßerweiterung ist so stark, da kannst du nicht mit der Tablette Triptan die Gefäße so zusammenziehen, dass die Durchblutung kritisch vermindert wird. Trotzdem, also bei schweren Herzerkrankungen und so weiter, muss man schon aufpassen. Daher halte ich es schon für sinnvoll, wenn man es ärztlich durchspricht. Und bei Migräne ist es auch so, es geht ja nicht nur um Medikamente, das sage ich schon wieder. Jede Pille, die man nicht nehmen muss, ist eine gute Pille. Wenn ich mehr als 10 Tage im Monat und über mehr als 6 Monate ein Schmerzmittel nehme, und da zählen die dazu, die reduzieren übrigens auch andere Arten von Kopfschmerzen. Das heißt, also, wenn ich es nehme und es hilft, heißt das nicht, dass das dann eine Migräne damit bewiesen ist. Also das ist schwierig. Es reduziert auch so Kopfschmerzen über die verminderte Durchblutung, weil so ein bisschen ist dieser Effekt ja immer mit dabei, ne, als Entzündungsreaktion einfach. Aber wenn ich so viele Schmerzmedikamente nehme, dann kann ich ja Analgetika-assoziierten Kopfschmerz bekommen. Und was dann passiert, ist, dass man einen Entzug machen muss. Das ist meistens stationär und sehr, sehr, sehr unangenehm. Daher aufpassen und Prophylaxe, ne? Was kannst du machen? Genug trinken, genug essen, tagsüber. Ich meine, das sind jetzt Binsenweisheiten.
Sport. Ja, wie oft verpeilt man, was zu trinken? Ne? Das passiert ja immer wieder.
Ja. Sport, absolute Killermaßnahme bei Migräne. Die Leute, die sagen, sie haben kaum noch Beschwerden, mit einer einzigen Maßnahme, das ist immer Sport an freier Luft. Also und zwar nicht Spinning Fitnessstudio, sondern Sport an freier Luft.
Sport im Sinne von schnell Fahrrad fahren, schnell also joggen oder Ausdauer. Also Wandern reicht nicht.
Vielleicht würde das sogar auch reichen, ne? Aber für die Geschichten ist es jedenfalls ganz gut gezeigt. Es sollte schon eine Belastung sein, die, sagen wir mal, im Körper auch eine Reaktion macht in Sachen Belastung. Und dann gibt es noch die, und das ist sowas, also das ist so ein richtiger medizinischer Hack. Es gibt Leute, die wachen auf mit Migräne. Und dann ist der Tag halt im Eimer mit dem Aufwachen. Und das wissen die auch schon, ne? Die melden sich dann krank und so weiter. Aufwachmigräne, meine Frau ist Neurologin, deswegen kenne ich diese ganzen Geschichten. Aufwachmigräne, und da habe ich es auch, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt der Superspezialist plötzlich wäre, sondern das habe ich indirekt natürlich auch über meine Frau mitgekriegt, über die Jahre. Aufwachmigräne ist häufig so eine winzige Unterzuckerung, die medizinisch nicht mehr als Unterzuckerung gelten würde. Also als therapiebedürftige Sache. Und den Leuten zu sagen, neben den Geschichten Entspannung, abends keine Bildschirme, abends Sport, Halswirbelsäule in Ordnung kriegen, ne? Haltung in Ordnung kriegen, nicht rauchen.
Tüte Karamellbonbons neben ins Bett.
Das ist schneller Zucker, ne? Wir brauchen langsamen Zucker.
Wir brauchen langsamen Zucker, okay.
Wie bei Diabetikern, ne? Lieber ein dunkles Brötchen als ein helles Brötchen essen. Mhm. Also Zucker, wo der Körper ein bisschen dran arbeiten muss, um sie freizusetzen. Und das führt meinetwegen, also das beste Beispiel, glaube ich, sind Haferflocken abends noch. Kannst du mich mit jagen jetzt, ne? Aber für manche ist das vielleicht was.
Für mich wäre das was.
Ja, dann wäre das, wenn du jetzt Migräne hättest mit Aufwachcharakter, dann würde man sagen, mach das mal. Und diese Leute haben häufig auch eine signifikante Verbesserung bis Verschwinden der Symptome. Gut, ab und zu noch Symptome gibt es immer mal, ne, wegen anderer Umstände und sowas, aber man kann mit Allgemeinmaßnahmen sehr viel erreichen, wie bei vielen Dingen. Prophylaxe ist immer besser. Ne? Machen wir nur nicht, weder in der Gesetzgebung noch in der Art und Weise, wie Medizin vergütet wird, noch wie wir arbeiten. Aber Prophylaxe ist eigentlich immer das Beste.
Na, also einzelne Kassen machen immerhin so Angebote, dass du deine Schrittzahlen über deren App tracken kannst. Und wenn du eine bestimmte Schrittzahl pro Tag oder pro Woche hast, kriegst du irgendwas gutgeschrieben oder so. Es ist ja...
Immerhin, ja, also man fängt an.
Aber
wenn man jetzt guckt, was unsere Bundesregierung als Referentenentwurf bzw. Kabinettsbeschluss aufgelegt hat, da ist das Thema ja schon wieder nicht mit drin. Beziehungsweise im Sinne der Zuckersteuer ist es dann verschoben auf 2029. Ne? Also wir reparieren halt lieber, als dass wir uns darum kümmern, gar nicht krank zu werden in Deutschland.
Wie kommt das eigentlich? Was machen die anderen anders? Die Skandinavier, die sind in der Prophylaxe ja wesentlich weiter als wir, ne?
Ich kann die Frage nicht beantworten. Also da bin ich echt ratlos, ne, weil ich bin ja auch zum Beispiel so ein Frankreich-Fan. Ich habe da auch schon gearbeitet. die ernähren sich besser. Das ist natürlich auch kulturell bedingt, ne, wenn du dort vom Mittelmeer im ganzen Land Nahrung bekommst, ne, und beim Gemüse denkst du im Supermarkt vorbeigehst und sagst du, unglaublich, was es hier alles gibt. Ja, du kennst es ja auch, ne? Und du hast überall Sport, du hast Kanu, du hast alles Mögliche, was da aufgebaut worden ist. Es wurde einfach Geld reingesteckt und die sind im Durchschnitt sind die Franzosen gesünder, weniger dick als wir, haben weniger Diabetes. Gut, gleiche Anzahl von Herzerkrankungen, ich glaube, weil mehr geraucht wird in Frankreich.
Aber ja, Rauchen, Alkohol, Butter, ne?
Genau. Und alles, warum wir in Deutschland auf diese Schiene geraten sind, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich glaube einfach, dass wir einfach politisch sehr viel mehr investieren in die Industrie. Ja, du siehst es auch gerade an den entsprechenden Parteien, die an der Macht sind. Wir investieren in Industrie und nicht so sehr in Bildung, in Prophylaxe, in Infrastruktur, in Dinge, die auf lange Sicht eben Vorteile bringen und die uns ermöglichen würden, auch dass wir als Land auf allen Ebenen besser werden.
Und wir neigen natürlich auch dazu, also wir Deutschen neigen dazu, jeglichen, ich sag mal, präventiven Eingriff als Gängelung zu betrachten. Ich kann mir vorstellen, dass ja, das auch irgendwie damit zusammenhängt. Also.
Ja, das ist, glaube ich, so ähnlich wie beim Datenschutz. Das ist historisch tief verwurzelt, weil wir einfach nur mal die Erfahrung von einem Regime gemacht haben, dass wenn es das über uns weiß oder etwas über uns bestimmt, uns das schadet. Was aber trotzdem 27% im Moment unverbesserlicher nicht daran hindert, diese Vollidioten nochmal zu wählen. Das muss man auch sagen. Und unter denen wird es auch nicht besser mit Gesundheit oder mit verschiedenen anderen Dingen, die für unsere Gesellschaft wichtig wären, auch aus meiner Sicht als Arzt oder als Bürger.
Wo wir es eben mit Medikamenten hatten, was empfiehlst du denn, was wäre die eine gute Kopfschmerztablette? Gibt es die? Ja. Ich habe Kopfschmerzen, nehme ich mir eine ASS oder was?
Es kommt voll drauf an. Also,
okay, auch das noch.
Es ist bei jedem anders. Mhm. Man muss es echt durchprobieren. Also mein Lieblingsmittel ist Naproxen.
Das klingt verschreibungspflichtig.
Ist es auch. Ist aber eigentlich auch nur Ibuprofen. Naproxen 500 Milligramm, 2 Tabletten am Tag, alle 12 Stunden. Wirkt auch total gut bei orthopädischen Beschwerden. Daher ist es auch ganz gut, wenn jetzt, sag ich mal, Nackenprobleme und Spannungskopfschmerzen eine Rolle spielen, auch noch zusätzlich sinnvoll. Und es ist ganz gut entzündungshemmend auch.
Aber dann kann ich doch direkt Ibuprofen nehmen.
Ja, aber das wirkt oft besser, das Naproxen. Ich kann dir das auch nicht erklären, warum. Vielleicht, es mag mal sein, dass der Stoffwechsel anders ist, dass im Rahmen des Stoffwechsels mehr freigesetzt wird von der wirksamen Substanz, dass die Substanz eine bessere Bindung hat an die Elemente, die eben betroffen sind oder die Zielstrukturen sind. So genau kann ich das zumindest nicht sagen. Und ich glaube, pharmakologisch ist das auch schwer.
Dafür brauche ich dann wieder einen Termin beim Arzt, den ich nicht kriege.
Ja, bei uns kriegst du ja noch einen der Allgemeinmedizin. Das
da komme ich mal schnell. Ja, okay.
Kommst du mal schnell rum.
Komm mal schnell rum.
Genau. Oder wenn ich in Berlin bin, bin ich jetzt in letzter Zeit häufiger mal, dann bringe ich meinen Bauchladen mit und lese deine Karte ein. Klappe ich dann aus.
Ja. Ja, schön.
Und es gibt Leute, ja, bei denen funktioniert Aspirin 500 total gut. Dann gibt es Leute, die benutzen dieses, wie heißt das, Tomapyrin, was ich persönlich noch nie genommen habe.
Das ist nicht auch Aspirin?
Ja, und ich glaube, da ist auch noch
bisschen Koffein drin oder irgendwie sowas.
Ja,
ne?
So genau weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht. Ich benutze sowas auch nicht persönlich. Und Novalgin funktioniert bei manchen. Ibuprofen, ja, funktioniert auch bei manchen. Manche schwören auch auf Paracetamol, wobei ich immer sage, Paracetamol ist jetzt nicht unbedingt ein Beispiel für ein gutes Schmerzmittel. Also demzufolge, man muss das immer ausprobieren. Und dann gibt es halt auch noch diese Triptane. Und dann gibt es noch so alte Substanzen auch aus dem Bereich nicht-steroidale Antirheumatika. Das ist ja all das Ibuprofen, Voltaren und so weiter und so fort. Das ist dann das Pyroxicam oder verschiedene andere Substanzen, die so ein bisschen älter sind, die kaum noch gebräuchlich sind, die kennt auch keine Sau. Ne? Deswegen guckst du auch gerade so. Aber, ja. Und das ist immer so ein bisschen ein Versuch.
Marc Hanefeld, vielen Dank.
Bitteschön, schönen Tag noch, bis dann.
Ist nicht tot.